Willkommen zu einer neuen Folge von Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, am Start bist. Ja, und ich dir eine neue, weitere Folge präsentieren darf. Zusammen mit Olli. Das ist der Mensch, den du nämlich gleich hier kennenlernen wirst. Und ich bin total froh, dass ich ja die Möglichkeit dazu hatte, ihn erstmal persönlich kennenzulernen und dann auch irgendwann hier so eine Folge mit ihm gemeinsam zu machen. Und es ist so krass. Es ist eine der Fragen, die mir, glaube ich, am häufigsten gestellt wird. Wie findest du deine Gäste? Egal, wo ich hinkomme, diese Frage kommt irgendwann immer auf. Und ich kann nie wirklich eine richtige Antwort darauf geben, aber ich kann sie für diese Folge hier zum Beispiel beantworten. Ich war nämlich irgendwann auf YouTube unterwegs und da wurde mir irgendwann diese eine Doku vorgeschlagen. Ich kriege diesen Wortlaut gerade nicht komplett 1:1 hin, aber es war was im Sinne von der Hoteldirektor ohne Anzug und Schlips. Und ich habe dieses Bild gesehen, so das Thumbnail, und ich dachte mir so, okay, guck einfach mal rein. Und wirklich, ich habe 1,5 Minuten in dieses Ding reingeguckt und dachte mir so, Alter, diesen Typen musst du kennenlernen. Und dann habe ich das Ding so zu Ende geguckt und habe ihm einfach eine Nachricht geschickt. Und ein paar Wochen später, ja, saßen wir uns beim Frühstück gegenüber. Ich durfte seine Familie kennenlernen. Ich habe so viele seiner Mitarbeiter kennenlernen dürfen. Ich durfte 4 Tage in seine Welt eintauchen. Und Olli hat sich wirklich viel Zeit für mich genommen. Und Olli hat viel zu tun. Also dieser Typ hat einen langen Arbeitstag. Und ich weiß das sehr, sehr zu schätzen, dass ich viele Stunden dieses Arbeitstages, echt haben durfte. So, es war total schön, einfach diese Erfahrung zu machen. Und ich habe sehr viel gelernt. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen von diesem Trip. Und bin einfach total dankbar, dass ich dich jetzt auch so ein bisschen mit auf diese Reise nehmen kann. Weil einfach nur, dass du jetzt diese Podcast-Folge hier hörst, ist halt so, du bist so ein bisschen dabei. Weißt du? Und das freut mich total. Wir haben über Gott und die Welt geredet. Deshalb will ich gar nicht jetzt thematisch hier irgendwie groß was vorwegnehmen. Wir haben eigentlich gar nicht viel darüber geredet, was Olli so macht. Wir haben viel darüber geredet, wer Olli so ist. Und ich glaube, das wird sehr schön deutlich in dieser Folge. Trifft sich auch ganz gut, dass er eine sehr angenehme Stimme hat. Also ich wünsche dir einfach viel Spaß beim Zuhören. So, ich sag jetzt nichts mehr, wir hören uns am Ende nochmal ganz kurz. Viel Spaß!
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
So, Olli, wir sitzen
jetzt
endlich hier. So, also wirklich, es ist ja jedes Mal so, dass eine Podcast-Folge für mich was ganz Besonderes ist. Jede Folge ist anders. Jede Folge hat so gewisse Dinge, die einzigartig sind. Und hier mit dieser Folge sind wirklich viele Sachen verbunden, die noch nicht bisher so der Fall waren. Und ich finde, der Punkt, der mir am meisten wirklich so durch den Kopf geschwirrt ist, ist der, dass ich, je weniger ich weiß, umso wohler fühle ich mich hier in so einer Session. Mhm. Es war aber noch nie so, dass ich so viele Leute kennengelernt habe, die den Menschen kannten,
den du heute im Podcast
hast. Den ich heute im Podcast habe. Und ich habe nie wirklich nach dir gefragt. Ich habe nie gesagt, so, ey, wie findest du deinen Chef oder was hältst du von Olli? Es war immer so, dass die Leute, mit denen ich zu tun hatte hier im Hotel, irgendwann alleine auf dich gekommen sind. Und die Art und Weise, wie diese Menschen über dich geredet haben, das ist so.
Eigentlich ist das ja deren Zauberwort. Also wenn du fragst, wie ist dein Chef, so, dann fängt bei denen an, quasi so dieses Skill loszulaufen, wie ich die trainiert habe, dass sie eben toll über mich reden.
Aber ich habe ja nie gefragt. Das war ein Scherz. Das ist so. Mhm. Das war immer so dieses natürliche, so, ey, ich fühle mich so wohl hier. Also du hast so viele tolle Leute hier, die, glaube ich, verdammt gerne für dich arbeiten.
Ja. Ich bleib mal bei dem Punkt, dass ich verdammt viele tolle Leute hier bei mir habe.
Und ich glaube, also ich bin sehr, also ich fühle das irgendwie, ich habe mich von Sekunde eins hier wohlgefühlt und ich habe keine, vielleicht um da so ein bisschen einzusteigen, wir haben schon viel geredet und du hast viele, viele Sachen, die parallel laufen, aber ich finde, dieses Hotel ist irgendwie so ein Mittelpunkt von allem, was du so vielleicht machst. Also du verbringst viel Zeit hier.
Absolut.
Was ist das hier für dich? Also was bedeutet dieses Hotel?
Also vielleicht vorweg, für mich ist das auch immer so, bei jedem Podcast, den ich mache, also bei allen bisher, bei allen einen, also dieser eine Podcast, Entschuldigung, das war so verrückt vorhin, weil du gefragt hast, irgendwie so, wie viel Podcast. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Also das ist irgendwie auch krass. Ja, was ist das für mich? Das habe ich dir, glaube ich, gestern auch schon ganz kurz mal versucht zu sagen. Es ist so, für mich ist das nicht nur ein Zuhause, sondern auch ein Spielplatz, wenn man das so sagen kann. Für mich ist das auch ein eigenes Kennenlernen-Ding jeden Tag, weil ich mit so vielen Leuten zu tun habe, nicht nur die Mitarbeiter. Guck mal, wir haben ungefähr 140, glaube ich, um und bei, die hier arbeiten bei uns. Und das ist für mich auch jedes Mal wieder ein neues. Im Grunde ist das so, als würde man mit einem eigenen Dorf zusammenlegen, also seine eigene kleine Mini-Community. Das ist für mich auch jeden Tag, wenn man das so will, man ist ja Teil davon, man ist ja gar nicht so der Bürgermeister, sondern man ist Teil dieser kleinen Mini-Community und da sind Familien dabei, da sind Leute, die heiraten untereinander, die Schwangerschaften, die Eltern werden innerhalb des Unternehmens. Und für mich ist das so ein bisschen so eine eigene Mini-kleine Welt. Und eben andere für mich auch einen Platz auszuprobieren. Und das macht das so spannend.
Um jetzt, das ist voll der krasse Break, aber wenn wir so 30 Jahre zurückgehen und ich dir gesagt hätte, dass wir jetzt hier in einem der Zimmer sitzen und über dein Leben quatschen, so glaubst du, dass sich das so entwickelt hätte?
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich hätte niemals vor 30 Jahren gedacht, dass ich hier sitzen werde, dass mal so ein umfangreiches Unternehmen auch uns gehört, dass dieses Haus mal uns gehört, alleine schon, das hätte ich nie für möglich gehalten. Und das ist ja nur ein, wie du vorhin schon gesagt hast, nur ein Teil davon. Und ich hätte auch vor 20 Jahren nicht gedacht, dass ich jemals überhaupt so weit komme oder überhaupt dahin komme. Da war, also vor 30 Jahren war es ja dann irgendwie 20 ungefähr oder 19. Und da war ich irgendwie ein Jahr vor meiner ersten großen wirtschaftlichen Pleite. Und danach hätte ich irgendwie gedacht, okay, ich komme über das mit Spraydosen pflegende VW-Bulli pflegen nie wieder hinaus. Also da dachte ich, das Wirtschaftliche ist jetzt irgendwie das Ende meines Lebens.
Kannst du dich noch daran erinnern, also so rückblickend, so woran das gelegen hat? War das einfach, dass der dir Horizont gefehlt hat? War das, dass es auch einfach so ganz andere Interessen zu dieser Zeit gab, die viel wichtiger waren als sowas zum Beispiel einfach jetzt?
Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus all dem. Ich glaube ja, dass das Leben eben, also für mich, Gott sei Dank, so überhaupt keine gerade Linie ist. Und da gibt es viele Philosophien, die so in meinem eigenen Herzen dafür schlagen oder dafür sprechen, das auch für mich immer wieder zu untersuchen. Also beispielsweise Partnerschaften. Könnte ich mir vorstellen, dass jemand mit mir 30 Jahre lang, wie es früher vielleicht mal war, so mit 18 kennenlernen oder in der Schule schon zusammen, dann zusammen irgendwie Abitur machen, heiraten, Kinder kriegen, den Job ausführen und in die Rente gehen. Und dann denke ich mir, was für ein Mensch muss das sein, was mich beispielsweise irgendwie oder der mich 30 Jahre oder 25 Jahre lang begleitet hätte. Da sind so viele Phasen dabei, wo ich mich komplett verändert habe, Gott sei Dank, also durch all das, was ich getan habe. Und da wüsste ich gar nicht, wie so ein Mensch sich verändern sollte. Und da könnte ich halt vor 19 Jahren überhaupt nicht sagen, wie wäre ich später mal, wie bin ich in 30 Jahren. Dazwischen waren so viele verschiedene Olivers, die ich niemals hätte vorher gesehen und die ich auch rückwärts manchmal beim Erzählen mir selber denke, so, wow, krass, das warst du selber.
Ich finde das total verrückt. Und ich finde, dass das so mit das Wichtigste im Leben ist, weil das ist dieser klassische Satz, den du zum Geburtstag bekommst, bleib so, wie du bist. Da denke ich mir mal so,
oh krass, wie schlimm.
Wie scheiße ist das denn bitte, wenn du nächstes Jahr noch derselbe Mensch bist, der du genau in diesem Moment schon, also das ist so.
Du hast vorhin was gesagt, so mit so einem totalen Urvertrauen, ne? Also wo das so hingeht, ob man, also wie man wirtschaftlich irgendwas plant oder aufsetzt. Und so ticke ich im ganzen Leben. Ich habe ein extremes Urvertrauen ins Leben und ich weiß halt, dass die Veränderung das ist, was mich auszeichnet. Früher habe ich mal gedacht, dass es eine Krankheit ist. Ernsthaft. Also ich habe ernsthaft gedacht, ich bin irgendwie nicht vollständig, weil ich irgendwie nicht so geradlinig bin, weil ich nicht immer an etwas dranbleibe für immer, weißt du so, sondern immer irgendwas mache und dann das irgendwie auf einen Punkt bringe, wo für mich irgendwie 100% sind gefühlt und dass ich dann quasi aussteige dabei oder danach dann einfach das Interesse verliere und dann noch was mache und was Neues anfange und manchmal sogar parallel. Das ist ja das, was wir vielleicht noch zu sprechen kommen, dass es eben so viele Sachen parallel sind bei mir. Und dann habe ich irgendwann gelernt, ey, das stimmt gar nicht. Da gibt's sogar Worte für. Das sind so Multi-Entrepreneure, also Leute, die permanent was gründen. Und dann, als ich das kennengelernt habe und als ich verstanden habe, dass es das gibt, war das für mich eher eine Stärke, zu sagen, ey, ist krass geil. Ich kann mich jeden Tag neu erfinden. Ich kann mich jedes Jahr neu erfinden. Ich kann jeden Tag neue Sachen von mir kennenlernen. Ich muss nicht der bleiben auf der Geburtstagsparty, der ich nächstes Jahr wieder bin. Ich kann das so frei machen. Ich kann morgen derjenige sein, der in Alaska leben möchte und sich eine eigene Hütte nimmt, weil ich da irgendwie Bock drauf habe. Ich kann aber auch 5 Jahre später der Broker in New York sein und irgendwie, weil ich da Bock drauf habe. Das ist das Geile. Das Leben gibt all das her. Das ist das Schöne. Bloß nicht der bleiben, der du bist.
Kannst du dich aber noch bewusst irgendwie an so einen Moment erinnern, wo dir das klar wurde?
Also, dass es so ist, dass es eben keine Schwäche ist, sondern so ja. mein eigener Part, ist ja nicht mal eine Stärke. Ja, das ist so, ich glaube, als ich so den ersten großen Umbruch hatte, quasi so nach der ersten großen Pleite von der ersten Selbstständigkeit und dann die Bundeswehrzeit, und wo ich dann angefangen habe, Tauchlehrer werden zu wollen. Da war so das erste Mal so dieses Zusammenrechnen, wow, was ist das eigentlich? Das kann unmöglich einer sein. Also du kannst nicht auf der einen Seite irgendwie so ein 19-jähriger Jungunternehmer sein, dann irgendwie Bundeswehrsoldat mit quasi keinen Pfennig auf der Naht. Damals war ja noch D-Mark und Pfennig. Und dann auf einmal irgendwie Tauchlehrer, der um die Welt tingelt mit blauen Haaren. Und dann
dachte, hast du blaue Haare?
Ja, blaue Haare hatte ich. Blue Ollie. Daher resultiert noch, ich habe eine E-Mail-Adresse, Blues irgendwie, daher kommt das noch. Also nicht vom Blues, von der Musikrichtung, sondern von dem Blue. Ja, Blue mit SZ. Ja, ich hatte so wie Pumuckl in Rot, hatte ich die in Blau.
Also ach, so, wie crazy. Ja, auch so lange so
out
wie
of
heute.
Bad. Nee, so lange nicht, aber so out of bad, so crazy durcheinander und dann total blau. Also so richtig so, keine Ahnung, Azurblau oder sowas. Da erinnere ich mich heute noch an den Friseur, wie er gesagt hat, wie kriegt man bloß so schwarze Haare irgendwie so krass blond, damit die erstmal blau werden. Ich war mir gar nicht klar, dass man die erstmal blond machen muss, damit man die dann blau machen kann. Deswegen habe ich erstmal so wasserstoffblonde Haare gehabt. War auch total verrückt. Ja, und dann das war das erste Mal, wo ich dachte, krass, das bist ja alles du. Und das ist irgendwie auch nicht scheiße, das ist irgendwie auch nicht doof, sondern das ist irgendwie du, fertig. Also so doof das klingt, mehr ist es nicht. Ich, Punkt. Und dann dachte ich so, geil, ist doch in Ordnung. Dann mach das, wonach dir steht, mach das, wozu du Lust hast. Wo du vielleicht das Einzige, worauf du achten musst, eben keine anderen Leute verletzt, alles andere ist okay. Also probier's, machen. Und das war so der Punkt, glaube ich, wo das immer mehr sich gefestigt hat, dass ich gesagt habe, ich brauche gar keine Bahn. Ich brauche einfach nur ein Urvertrauen in das, was ich selber bin und was ich will und der Rest findet sich.
Wie haben denn so die Leute in deinem Umfeld darauf reagiert? Also
ja, ein Teil davon musst du halt einfach wirklich dabei akzeptieren, dass es eben dieses Umfeld nicht permanent bei dir bleibt. Das ist ja das, was ich meine. Wenn du dich laufend veränderst, ist es schwer, dass dann immer die gleichen Leute bei dir sind. Das ist aber auch okay. Also sind halt irgendwie eine Handvoll oder zwei Hände voll Freunde, die dann irgendwie dabei bleiben, die auch noch nach 30 Jahren die gleichen sind oder nach 40 Jahren die gleichen sind. Das ist gut. Und alles andere sind, hört sich vielleicht auch wieder banal an, aber sowas wie Lebensabschnittsbegleitungen. Ja, was auch okay ist. Also die Tauchlehrerfreunde, die ich damals hatte, die irgendwie um die Welt tingeln, so Work-Life-Travel-Geschichten machen, die sind ja heute nicht mehr meine Freunde. Wie könnte auch, oder wie könnten die Bundeswehr-Kameraden irgendwie heute noch irgendwie meine Best Buddies sein? Das sind ja keine Verbindungen, keine Verknüpfungen. Deswegen muss man auch akzeptieren, dass es für diese Abschnitte einfach auch irgendwie so Phasen gibt, wo Leute bei dir sind und die gibt es in anderen Phasen halt nicht. Was okay ist, was auch gut ist.
Besonders, weil in jeder Phase die Menschen, die man so um sich hat, im besten Fall einem auch super viel geben. Also
absolut.
Das allein dieser Podcast ist das Beste bei. Allein dir jetzt gerade zuzuhören. So, ich meine, du hast auf jeden Fall ein paar Jahre mehr auf dem Buckel als ich.
Hey.
Also, aber nur ein paar.
Es sind ausschließlich zwei Mikrofone zwischen uns.
Aber diese Erfahrungen, die du gemacht hast, die hast ja nur du gemacht. So, egal wer in dieser Zeit vielleicht bei dir war, du hast es ja individuell wahrgenommen. Hm. Und so kannst du das ja auch wiedergeben.
Hm.
Und ich finde es einfach, allein wie du es eben unten beim Frühstück, so dass dieser eine Typ auf dem Golfplatz einen Satz gesagt hat oder dein Dad so, dass da einfach Sachen bleiben, die man mitnimmt.
Ja, das macht das ja aus. Du musst keine lebenslange Freundschaft mitnehmen. Manche Begleitungen sind eine Zugfahrt und in der Zugfahrt kann so viel passieren. Und warum muss das den Anspruch haben, dass daraus eine lebenslange Freundschaft generiert wird?
Da hat mir letztens eine Freundin einen super schönen Begriff zu gesagt, das sind Schmetterlingsbegegnungen. Mhm.
Ja, und das ist fein. Ich bin total fein damit. Also gerade in dem Business, in dem ich jetzt stecke, ne, Hotellerie. Ich sehe hier im Jahr, ich weiß nicht, 40.000 Menschen, die hier ein- und ausgehen und schlafen hier. Und das müssen für mich Schmetterlingsbegegnungen groß viele, also viele davon sein. Weil wie soll denn das anders funktionieren? Stell dir mal vor, ich würde mit jedem irgendwie eine Brieffreundschaft irgendwie aufrechterhalten. Dann komme ich aus dem Schreiben nicht mehr raus. Also deswegen sind auch viele Begegnungen einfach temporär. Einfach da und wieder weg und wieder da und wieder weg. Und das ist gut.
Voll. Ah, ich finde das total krass.
Wir haben übrigens ein mega geiles Studio.
Ich auch, wo wir einfach hier sitzen. Also,
wir sitzen hier und gucken auf die Ostsee.
Es ist auf jeden und wir haben auch wirklich schönes Wetter. Also es ist auch einfach kurz vor Weihnachten.
Das ist eine App.
Das ist eingekauft für heute.
Das ist nicht echt.
Aber wie, stimmt, da habe ich auch schon die ganze Zeit drüber nachgedacht. Kannst du das noch wertschätzen oder ist das mittlerweile normal?
Wie geil, ich liebe diese Frage, weil kannst du dir vorstellen, die wird mir ungefähr so oft gestellt, wie kalt ist die Ostsee? Ja, total. Ich bin ein Kind der Ostsee, ich komme ja von der Insel, bin ja auf einer Insel groß geworden und für mich ist das unglaubliches Lebenselixier. Ich sehe das jeden Tag, ich spüre das jeden Tag. Aber eben nicht so wie du, sondern du nimmst jetzt das wahr und ziehst das in dich auf, weil du das eben total siehst und auch spürst. Aber für mich ist das so, wie wenn du jemanden fragst, der 30 Jahre an der Autobahn lebt, aber die Autobahn noch hört. Der würde zwar sagen, ich höre sie nicht, aber wenn du ihn psychologisch untersuchst, würde der wahrscheinlich einen Hörschaden haben oder würde auch eben einen psychischen Knall haben. Und ich glaube, dass die Ostsee oder der Blick hierauf, was du jetzt gerade so siehst, dass das mich jeden Tag irgendwie total erdet und ruhig macht. Und der Blick ist halt immer da. Ich höre das Geräusch, ich höre das Rauschen. Ich schlafe damit ja auch quasi ein. Also das ist immer da. Und ich sehe das auch jeden Tag. Ich sehe auch die Sonnenuntergänge jeden Tag. Toll. Also ich liebe das.
Also du kannst es auch dann wirklich inhalten. Auch wenn der ganze Tag komplett vollgestopft war und da super viele Sachen passiert sind, die vielleicht auch scheiße waren. Sodass
dann nehme ich mir heute noch die Jacke, gehe raus, mache einen Kragen hoch und gehe draußen spazieren. So wie du auch.
Ja.
Und das ist unbezahlbar. Dass es da ist, dass es jeden Tag für mich greifbar ist, dass es quasi vor der Haustür ist. Riesenluxus.
Wie ist denn das sonst so allgemein, so diese Balance zwischen Arbeit und so Abschalten, so ist das was du gut kannst? Was bei mir zum Beispiel dieses Jahr ein Riesenproblem war, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe da was, das funktioniert, die Leute stehen dahinter und das wächst und wird größer. Und die Gefahr da, die ich relativ schnell gefühlt habe, auch war, wann trete ich zurück und mach wirklich mal gerade Pause, weil so Sonntag gibt's bei mir nicht. Also ich kann nicht abends aus dem Büro gehen und den Stift fallen lassen so und dann 3 Tage vergessen, was da so läuft. So ist es bei dir irgendwas, was du irgendwie geschafft hast zu meistern? Oder?
Also du hast das ja gestern, glaube ich, schon mal kurz durchblicken lassen, dass dir das Gott sei Dank mit dem, was du jetzt tust, ähnlich geht. Wenn es Arbeit ist und es sich wie Arbeit anfühlt, dann würde ich das nicht schaffen, weil dann hätte ich keine Trennung. Weil dann würde ich, weil ich auch sonntags arbeite, weil ich samstags arbeite, weil ich im Grunde manchmal mich selber fragen muss, aufs Handy gucken muss, was für einen Wochentag wir heute haben.
Ja, ey, das habe ich selbst diese Woche. Ich habe keine Ahnung, das ist ja voll.
Ja, aber wenn man das als Arbeit betrachtet, dann nervt es dich, weil dann sind es Überstunden, dann ist es irgendwie Sonntagsarbeit oder dann ist es irgendwie so die ganze negative Belastung dabei, wenn man das so sehen würde. Und ich habe immer eins geschafft, dass ich das, was ich tue, wirklich mit totaler Leidenschaft mache und dass ich deswegen das Glück habe, dass das, was ich tue, mein Ding ist und dass ich deswegen im Grunde nicht auf die Tage gucke. Das ist gefährlich, weil man deswegen im Grunde ja immer so ein bisschen am Burnout schlabbert, weil man im Grunde zu viel macht. Aber es kommt mir nie wie Arbeit vor. Ich habe, als ich noch ein Jugendlicher war oder ein Kind war, habe ich ein Gefühl gehasst wie die Pest und das war Sonntag. Ich hasste Sonntage, weil ich wusste, nach dem Sonntag kommt ein Montag. Mhm. Und ich habe eine Sache mir vorgenommen, da war ich glaube ich 14 oder 15 oder 16. Ich muss irgendwas schaffen in meinem Leben, dass das Gefühl weggeht, weil ich habe es echt gehasst.
So früh
schon? Ja, so früh schon. Ich habe es wirklich gehasst. Und weil für mich war der Sonntag vergeudet. Ich habe Samstag fand ich total cool, mit Freunden abhängen, Moped fahren, irgendwie Disco, so all das. Also heute ist das Club bei euch, glaube ich. Und ich habe es gehasst, dass ich sonntags aufgewacht bin und wusste irgendwie das Coole, worüber ich die ganze Woche drauf gewartet habe, ist jetzt irgendwie vorbei. Und morgen ist wieder Montag. Und dann wollte ich irgendwas, was das wegmacht. Und das habe ich. Ich habe seit Jahren habe ich das Gefühl nicht mehr. Ich weiß nicht, wann Sonntag. Ich weiß auch diesen Unterschied nicht, weil für mich ist Mittwoch wie Sonntag. Für mich ist Donnerstag wie Freitag. Also what the fuck. Das ist cool. Aber wie gesagt, du musst halt auch Grenzen kennen für dich, dass du weißt, wie lange kannst du das machen, wann sind so die Signale, wann du ermüdest, dass man sich dann entweder Auszeiten nimmt oder einfach einen Break und ein nächstes Ding macht. Also einfach was anderes tut, damit man nicht komplett ausbrennt dabei. Das ist die Gefahr.
Um da vielleicht drauf sich was Neues sucht, da hat der Leo gestern auch was gesagt. Wir haben so ein bisschen über die Golfanlage geredet, den Simulator, den du dir gemacht hast, dann das Fotostudio. Und dann meinte der Leo so, ja, der Papa, der macht da immer was und dann findet er das kurz cool und dann ist er direkt wieder bei was anderem. Und dann habe ich da viel drüber nachgedacht und dann dachte ich mir so, genauso ist es doch geil, oder?
Hm, total. Ich will das auch nicht missen.
Weil das ist ja, wie zum Beispiel das mit den Mikrofonen, ist ja ein ähnliches Beispiel. So am Anfang sind diese Mikrofone der Shit für mich gewesen. Und dann kommt man aber irgendwann an Punkte, wo man sich weiterentwickelt. Gerade vielleicht, weil man sich verändert.
Ich liebe das auch einzusteigen in so Sachen, weißt du, wo man noch gar keine Ahnung von hat.
Voll.
Um das zu verstehen, was ist das und kann ich das? Also, oder oder könnte ich das, kann ich dafür eine Leidenschaft entwickeln? Das ist so, wenn ich, als Beispiel, mein Sohn hat sich vor 3, 4, 5 Jahren, glaube ich, ein Longboard gewünscht. So, und dann hätte ich losgehen können und bei Amazon irgendwie oder vielen anderen, weiß nicht, ob das hier Werbung ist, also bei einem dieser Online-Shops ein Longboard kaufen können für, keine Ahnung, zwischen 80 und 150 Euro wahrscheinlich. Und das wäre dann irgendwie so ein Longboard halt. Longboard, Punkt. Das hätte ich unter den Weihnachtsbaum gelegt und hätte sich gefreut und 2 Wochen später wäre das wahrscheinlich irgendwie in irgendeiner Ecke. Und ich habe aber mir was geschenkt. Und zwar habe ich irgendwie rausgefunden, wie geht ein Longboard bauen? Ich habe rausgefunden, dass man schon so lange Zeit gar kein Sperrholz mehr selber baut, also kein quasi Schichtholz, wenn man das mal so nennt. Dann habe ich rausgefunden, wo gibt es eigentlich noch Furniere, also dünne Holzschichten, Millimeter dicke oder 0,5 Millimeter starke Holzschichten aus verschiedenen Hölzern. Wie funktionieren verschiedene Hölzer miteinander? Welche sind härter, welche haben mehr Biegung, wo kannst du mehr Kantendruck erzeugen? Und habe dann viel experimentiert mit Holzschichten, habe die geleimt, habe eine Presse gebaut, also wie man quasi aus ganz vielen dünnen, wie Papier starken Holzschichten quasi wieder presst. Holz oder Sperrholz baut, um dann aus 15, 18 Schichten ein Brett zu haben, was du dann durch den Kleber, der dazwischen ist, durch den Leim, wird das Holz ja weich und formbar, in eine Form presst, sodass du das quasi 3D in alle Himmelsrichtungen biegen kannst. Wenn es trocken ist, ist es halt ein mega geiles Brett. Und dann in eine Form zu bringen, auszuschneiden, zu schleifen, zu laminieren. Und dann habe ich Longboards gebaut und habe dann, ich kann dir das mal zeigen nachher, das ist ein Podcast, also ohne Bilder, und habe dann für meinen Sohn ein Longboard gebaut. Habe das gestrichen oder habe das auch lackiert mit Spraydosen, habe das alles gelernt. Ich habe, glaube ich, ein halbes oder dreiviertel Jahr war ich total crazy about Longboard bauen. Ich habe Stunden, Nächte verbracht damit. Meine Frau denkt immer, ich habe ein volles Ding an der Waffel. Und dann habe ich aber in meinen Augen das Longboard gebaut. Ich habe dann auch die besten Achsen besorgt. Das Longboard hat natürlich ein Vermögen gekostet am Ende des Tages wahrscheinlich.
Ja.
Aber mein Sohn liebt es, weil in diesem Longboard stecke ich so 1000% drin. Und ich habe es geliebt einzusteigen. Aber danach war es okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Ich habe das komplett verstanden und könnte danach weitergehen, das nächste machen. Fotografie, Golf etc. Ich will halt immer gucken, wie komme ich da ran an dieses Ding, wie viel gibt mir das, kann ich da eine Leidenschaft für entwickeln, dann will ich es auch wissen, dann will ich es auch wirklich bis zum absoluten Ursprung wissen.
Gibt es denn irgendwas, was du vielleicht geschafft hast auf 100% zu bringen, dich aber nie wieder losgelassen hat?
Tauchen.
Tauchen?
Ja, das ist so eines der wenigen Sachen im Leben, wo ich sage, ich habe nach tausenden von Tauchgängen, die ich als Tauchlehrer verbracht habe, irgendwie, wo du Stunden mit Schülern nacheinander den nächsten irgendwie ins Wasser bringst. Und selbst das war für mich immer ein Highlight. Also selbst wenn ich mit dem Schüler gesessen habe und der sitzt vor mir, macht seine Skills und ich sitze in 1,5 Meter tiefem Wasser in der Ostsee, null Sicht, gar nichts und ich habe es geliebt und ist heute noch so.
Was ist so crazy am Tauchen? Also was hat dich da so besonders?
Also einerseits diese totale Verbundenheit zur Natur, du musst dich ja diesen Elementen irgendwie auch komplett hingeben, jede Witterungsbedingung, ich habe halt auch im Eis getaucht und Höhlen getaucht und im warmen Wasser, im kalten Wasser und du musst dich diesen Elementen total hingeben und dann die Kombination aus ein bisschen Respekt und Angst, wenn man das mal so nennen darf, vor diesem Element und dann halt auch diese unfassbare Ruhe da unten und dieses in Kombination mit diesem Schwebezustand, das ist für mich wie zu Hause. Also ich liebe das nach wie vor, nach so vielen Jahren. Das macht das jetzt schon echt extrem lang. Weil ich älter bin als du, wie wir festgestellt haben.
Ah, ja, nicht so. Aber hier ist eher der Kopfhörer sich verabschiedet. Du hast gerade ein Wort gesagt, Ruhe. Ich würde also auch sagen, so eins der wichtigsten Worte für mich dieses Jahr. Und du bist ja jemand, der sogar anderen Menschen quasi auferlegt, jetzt mach mal Ruhe mit dem Ganzen hier.
Mhm. Übrigens nicht nur den Gästen, sondern auch meinen Mitarbeitern.
Echt?
Ja, ich bin der totale Gegner davon, also dass die sich eben so extrem reinsteigern oder eben auch gerade so die Abteilungsleiter, dass sie dann keine Grenze mehr finden zwischen Arbeit und Ruhe und dass die mich irgendwie brauchen teilweise zu sagen so, ey, sorry, aber du hast jetzt irgendwie schon 10 Stunden, sieh mal zu, dass du nach Hause kommst, das ist nicht von mir gewollt und ich glaube auch, dass es nicht gut für dich ist und das. Also einerseits für die Gäste logischerweise, aber für die Mitarbeiter eben genauso. Und das habe ich dir gestern, glaube ich, schon erzählt. Für mich ist das halt so ein Ort, dass ich auch, glaube ich, das Gefühl habe, den anderen, auch den Gästen irgendwie vermitteln zu können, sich wieder mit Sachen zu beschäftigen, die eben keine Sachen sind. Also nichts. Wenn ein Gast mich fragt, was kann ich hier eigentlich noch so Tolles tun, was kann ich noch machen, dann ist ja meine Lieblingsantwort nichts. Dass man sich damit wieder auseinandersetzt und einfach nichts tut. Spazieren geht, Muße. So. Das klingt zwar so ein bisschen banal oder werblich, aber am Ende des Tages ist es genau das, was ich meine. Einfach mal nichts machen. Das ist so crazy, wie die Leute damit erstmal wieder umgehen lernen müssen, dass dass es gut tut und dass es aber eben auch geübt werden muss, mal eine Weile nichts zu machen.
Konntest du das immer oder gab es auch Phasen bei dir, wo du das wieder lernen musstest?
Ah, total, ich musste das lernen. Ich musste das hier auch wieder lernen. Also hier waren natürlich die ersten Jahre alles andere als ruhig und lustig und nur Spaß. Sondern viel, viel Arbeit, viel Dampf. Wir haben am Tage irgendwie Hotelbetrieb gemacht und nachts irgendwie die Wände gestrichen, weil wir das Geld nicht hatten, irgendwie noch irgendwie andere zu holen. Das musste irgendwie alles auch irgendwie klappen. Und dann ist es natürlich immer eine Weile zu viel. Und dann musst du auch wieder lernen, loszulassen und nichts zu tun. Das war also auch ein krasser Prozess.
Ruhe. Weil es auf den ersten Blick, es ist ja quasi Zeit, wo man aktiv nichts macht. Also auf den ersten Blick, wenn man rein logisch dran geht, ist es verschwendete Zeit, weil man ja nichts macht.
Genau, die kommt einem auch so vor. Ich weiß nicht, wo das herkommt, dass uns das irgendwann eingetrichtert worden ist, dass wir irgendwie den Tag irgendwie vollpacken müssen mit Aktivitäten, damit sich das am Tag irgendwie richtig anfühlt. Aber eigentlich sind wir so ja nicht. Also eigentlich kommen wir aus Höhlen, wo wir die meiste Zeit rumgesessen haben und ein paar Körner gemahlen haben und dann war wieder Ruhe. Ein bisschen Leder noch gegerbt, damit wir einen Lendenschutz haben. Aber im Grunde haben wir mal, wo wir herkommen, viel, viel mehr nichts getan als getan.
Und da frage ich mich so auch immer, ist es auch nicht das, wo es im Leben so drum geht? Also auch, weil das macht ja Spaß.
Total.
Und ich finde, dass Spaß so ein Thema ist, was bei vielen Leuten mit dem Leben nicht so kompatibel ist, irgendwie, dass viele sich auch gar nicht erlauben, Spaß zu haben.
Ja, das ist eine Erziehungssache. Ich erwische mich dabei auch, wenn sich bei mir ein Lehrling bewerben kommt und der gefühlt für mich schon irgendwie schon fast so, wo ich sage, wow, was haben sie eigentlich dazwischen gemacht, dass sie jetzt erst kommen und eine Lehre anfangen wollen, frage ich nicht, aber das denkt man dann im ersten Moment. Und wenn er dann da steht und sagt, ja, und wie ist das denn später, wenn ich ausgelernt habe, kann ich dann auch eine 30-Stunden-Woche machen, weil ich irgendwie so Work-Life-Balance und ich will irgendwie auch irgendwie mein Yoga irgendwie gerade kriegen damit. Und dann denkst du im ersten Moment so, ey, spinnst du? Arbeite mal erstmal richtig. Und wenn du dann immer ehrlich bist und sacken lässt, denkst du, ey, ja cool, warum nicht? Warum, wo kommt die Pflicht eigentlich her, das Gefühl zu haben, dass irgendwie so ein 40-Stunden-Modell das richtige Modell sein muss? Warum muss 21 oder 28 Tage im Urlaub irgendwie das richtige Modell sein? Wer sagt mir, dass mein Modell das richtige ist und nicht das, was der vor mir sitzt, das richtige Modell ist?
Das ist so ein wichtiger Punkt, dieses, wie oft wir durch die Welt laufen und glauben, dass unser richtig, obwohl es ja nicht mal richtig oder falsch gibt, so wer sagt, dass das, was man selber macht, richtig ist, aber wie oft man das auf andere überträgt und einfach verletzt ist oder sauer wird, wenn jemand nicht so handelt, wie man es gerne hätte.
Ja, und wir handeln auch nur so, weil uns das mal irgendeiner gesagt hat. Wir haben das ja nicht erfunden, weder du noch ich. Ja. Jetzt bin ich, wie gesagt, schon ein bisschen älter als du. Und trotzdem hat mir genauso einer diese Richtung vorgegeben und gesagt, irgendwie so, ey, so eine Woche besteht aus 5 Tagen Arbeit und die besteht irgendwie aus mindestens 40 Stunden und dann hast du irgendwas wie um die 25 Tage Urlaub und das ist irgendwie so unser Rahmen, den wir bekommen. Und alles, was andere anders machen, fühlt sich dann irgendwie total abnorm an. Ich habe vor einem Jahr auf einer Messe jemanden kennengelernt, der arbeitet immer nur so viel, um dann wieder 4, 5, 6 Jahre aussteigen zu können. Und dann arbeitet er wieder und dann steigt er wieder 5, 6 Jahre aus. Aber warum muss sich das im ersten Moment falsch anfühlen? Warum muss sich das im ersten Moment irgendwie als Faulenzer anfühlen? Das ist irgendwie nur sein Modell, Punkt. Mehr ist da auch nicht. Das ist sein Modell. Und das kann richtig sein, in meiner Betrachtung, aber es ist auch völlig unwichtig, weil es ist eh sein Modell. Also gut so.
Es ist wirklich dieses, es ist dein Leben und ja. Mach du doch einfach das, was dich glücklich macht.
Was soll ich das beurteilen? Warum, wer gibt mir das Recht, das in irgendeine Schublade zu packen? Ich kann das zwar für mich werten, sagen, so will ich nicht sein, aber Punkt. Also ich kann ja ihn nicht dafür bewerten. Das ist seins, seine Sache. Das ist völlig in Ordnung.
Wie siehst du das denn, würdest du sagen, wenn du einfach so allgemein auf uns Menschen guckst, dass auch so ein großes Ding ist, dass viele Leute einfach Angst davor haben, das zu machen, weil sie auch Angst davor haben, wie andere Leute darauf reagieren. Also dieses ständige Vergleichen, diese ständige, das merke ich bei mir zum Beispiel, bei meinen Freunden, bei meinen Jungs im Moment, dieses alle studieren. Und wenn du nicht studierst, dann bist du der eine, der nicht studiert. Also ist es fast so schlimm geworden, dass jeder sitzt an diesen Unis und einfach rein logisch gesehen, wo wir herkommen, so nicht jeder ist für eine scheiß Uni bestimmt.
Ey, na logisch nicht. Und also im Gegenteil, ich bin ja derjenige, der auch viele braucht, die nicht auf die Uni gehen, sondern einen Haufen unserer Leute, unsere Mitarbeiter, unsere Kollegen, die halt nicht auf die Uni gehen sollten, weil sonst arbeitet irgendwann auch keiner mehr. Aber das, ich glaube, dass dieses Rahmendenken oder dieses Funktionieren müssen für andere, das ist echt, leider Gottes haben wir uns das echt schon so antrainiert, dass wir immer denken, wir müssen uniform sein, wir müssen irgendwie in so ein gesellschaftliches Raster passen einigermaßen und wenn alle das tun, muss ich da auch hinpassen. Und das ist so grundfalsch, weil dann kommen ja echt auch nur uniforme Menschen raus und uns geht dabei das verloren, was uns ausmacht, dass wir eben jeder eigentlich unterschiedlich ist. und jeder ganz viel Freiheit haben darf und sich entwickeln darf und jeder muss irgendwie das auch machen dürfen, was er will. Und der gibt kein richtig und kein falsch. Ich glaube, wichtig ist für jeden rauszufinden, was ist das, was mich wirklich antreibt? Also was ist das, was mich im Leben irgendwie begeistert? Warum bin ich hier? Also nicht das Big Picture, so dieses so, was ist irgendwie mein Wert im Leben? Das meine ich jetzt irgendwie gar nicht. Also so ein Dalai Lama-Ding, das ist irgendwie so, was mache ich für diese Welt? Sondern das ist für mich ganz alleine irgendwie der Punkt, warum ich das hier mache. Also warum stehe ich morgens auf? Warum bin ich da? Warum atme ich? Warum will ich eigentlich morgen auch noch da sein? Und das rauszufinden, was treibt mich? Also was macht mich glücklich? Das ist das unfassbar Wichtigste und eben nicht, was machen meine Kollegen, was könnte ich tun, dass es die glücklich macht, weil dann führt das zu dem, was ich dir gestern gesagt habe, dann kaufst du das fünfte Auto in der nächsten Farbe und hoffst, dass das irgendwie dich glücklich macht, weil es andere glücklich macht, die dich irgendwie werten, was für ein fettes Auto du dir kaufen kannst. Und da braucht man eine Weile für, ich habe auch eine Weile für gebraucht, um festzustellen, dass es im Grunde nur darum geht, was dich selbst glücklich macht. Ich hatte das Riesenglück mal vor, Leo ist jetzt 13, ich glaube vor 12 Jahren war ich auf so einem Chaka-Seminar irgendwie in London von Anthony Robbins.
Recht.
Und ich würde es immer wieder tun. Ich wollte immer nie hin, weil ich mir gedacht habe, so einen Quatsch brauche ich nicht. Ich brauche nicht so einen Typen, der vorne auf der Bühne steht und klatscht und irgendwie mich irgendwie des Lebens motiviert, weil ich selber genug motiviert bin und war. Und ich brauche niemanden, der mich auf irgendeinen Pfad bringt. Aber Freunde haben das irgendwie gesagt, so, hey, muss man machen, ist total cool und es ist irgendwie wichtig und so. Und hat mir total viel gebracht und hat sich viel geändert. Und ich sage, es kostet auch viel Geld.
Ja, Tony Robbins ist teuer.
Wahnsinnig viel Geld gekostet. Und dann wollte ich das immer nicht. Und dann habe ich aber gesagt, okay, irgendwann, ja, wenn alle das sagen, mal probieren, wie das denn so ist. Und habe dann mit meinem Partner damals diesen Weg gemacht, bin nach London und habe in London dieses Seminar besucht von ihm. Irgendwie 8000 Menschen in so einer Halle, simultan übersetzt in 60 Sprachen oder 58 Sprachen oder sowas, total crazy shit. Und 80% dieser 4 Tage, glaube ich, waren Bullshit. Also die hätte ich genauso in die Tonne drücken können, das war echt so lebensbejahender Blödsinn, sorry, echt Quatsch. Aber es waren 2 Fragen, die alles in meinem Leben verändert haben, wirklich alles. Und das war das bestinvestierte Geld, was ich jemals ausgegeben habe, diese Tony Robbins Geschichte, aber nur wegen diesen beiden Fragen, weil er das Licht ausgemacht hat in dem Saal, er nennt das Dickens-Prozess. Ich habe das auf meinem Arm tätowiert übrigens, also Charles echt? Dickens. Und zwar...
Was war Charles, war das...
Die Story mit die Weihnachtsgeschichte.
Ach, okay.
Und er hat halt gesagt, du musst dir 2 Fragen stellen oder dich 2 Sachen stellen. Und zwar irgendwie deiner größten Angst. Was killt dich also? Was behindert dich? Was ist dein Rahmen? Was ist das, was dich irgendwie beängstigt? Also nicht geliebt zu werden, was du, oder eben, dass andere dich irgendwie scheiße finden oder dass du nicht das machst, was andere von dir erwarten oder keine Anerkennung. All sowas. Das sind ja, ich meine jetzt nicht Ängste vor Spinnen, also nicht so diese typische Klaustrophobie-Geschichten, sondern echt so, was behindert dich im Leben? Das war die eine Frage. Und die andere war, was ist dein größtes Glück im Leben? Also was treibt dich? Und das Licht geht aus in diesem Saal mit 8000 Menschen. Das war mega beeindruckend. Und man sollte, wenn man es rausgefunden hat, einfach irgendjemand im Saal auf die Schulter tippen und sagen, hey, dreh dich um, ich erzähl's dir. Und da steht dann irgendwie ein Koreaner vor dir oder irgendwie eine Chinesin. Und ich bin Norddeutscher. Ich habe natürlich keinem Koreaner auf die Schulter geklopft. Und ich habe meinem Partner, meinem Freund, der neben mir stand, Sven, auf die Schulter geklopft. Und die Angst war das größte Problem für mich erstmal gefühlt, weil ich dachte, da ist gar keine. Man fühlt sich irgendwie so mitten im Leben und wie Angst, leck mich, da ist keine Angst. Um dann rauszufinden, wie bei mir war es so zum Beispiel Zahnarztding. Ich bin so Kind der DDR und ich habe fürchterlichen Schiss vor Zahnärzten gehabt. Und weil sie bei uns irgendwie so, bei uns kam alle 3 Monate auf dem Dorf so ein Zahnarztwagen, so ein Bauwagen, weißt du, die Wand war irgendwie 1 Zentimeter dick. Und man hat drinnen gehört, wie für mich so damals so die Nazi-Zahnärzte da drin die Kinder gequält haben. Ich glaube, es war die Frau auch und der Mann, die waren so eine Zahnarzt-Family. Und sie hat immer gefühlt die Kinder festgehalten. Also heute ist das natürlich wie so eine Horrorgeschichte. Wahrscheinlich war es gar nicht so schlimm. Aber so gefühlt, wenn ich es heute erzähle, hat die Frau die Kinder festgehalten. Und der Mann hat gesagt, Schmerzen sind, wenn ich sage Schmerzen. Und dann wurde gebohrt und ohne Spritze und so. Und für mich war das wieder der Horrorraum der Welt. Ja. Und alle Ängste dieser Welt haben sich für mich in diesem Zahnarztraum vereint. Und für mich war das der Geruch, das Geräusch. Das war für mich so, mir hättest du im lebenden Leib irgendwie einen Arm ausreißen dürfen, aber bitte nicht zum Zahnarzt gehen. Und dementsprechend war dann auch irgendwann mal der ein oder andere Zahn kaputt, weil ich einfach nicht hingehen wollte. Und ich war dann auch schon irgendwie 30, ja, oder Anfang 30. Und dann habe ich dann meine größte Angst halt rausgefunden in diesem dunklen Raum bei Tony Robbins und habe dann Sven auf die Schulter geklopft und habe gesagt, du, ich hab's, das ist das und das. Und dann dreht sich mein Freund um und sagt zu mir so, hä, spinnst du? Das ist irgendwie alles? Geh zum Zahnarzt, Mann. Und da war für mich irgendwie so auch alles drin, was es so geht. Was ja, klar, stimmt, geh zum Zahnarzt. Also das war so, ich bin dann wirklich auch zurück und habe dann noch den Zahnarztbesuch gemacht und habe mir dann irgendwie mittlerweile irgendwie so ein mega geiles Keramikgebiss irgendwie und habe festgestellt, dass Westzahnärzte irgendwie total cool sind, man kann DVDs gucken und mein Zahnarzt Nils, mein Freund, hat mehr Angst vor meinen Schmerzen als ich vor meinen eigenen. Also der zuckt mehr zusammen, wenn ich A sage irgendwie als ich. Damit war das irgendwie total geklärt. Also diese Angst war weg dann, also das die einzige für mich begleitende, echt große Angst. Aber viel krasser, viel größer und viel verändernder war, sich dieser größten Freude zu stellen. Das hat alles geändert. Die Angst war einfach nur dann weg. Aber die Freude hat alles geändert, weil ich wurde auf einmal, ich erkläre dir auch gleich, was es ist, bei dieser Riesensuche. Du musst dir vorstellen, du stehst in einem Raum mit 8000 Leuten und das Licht ist aus. Und es geht erst an, es geht natürlich nicht für 8000 Leute unterschiedlich an, es geht gefühlt für dich erst dann an, wenn du den Punkt gefunden hast. Und du suchst nach allem in dir, nach irgendwie Liebe deiner Eltern zu dir, nach Freunden, nach Erfolg in der Schule, nach Sport, nach Leistung, nach allem, was dich glücklich macht. Du suchst nach all dem. Und Auto, Reichtum.
Aber das ist doch alles im Außen, oder?
Ja klar, das weißt du aber in dem Moment nicht. Du suchst all das und denkst dir, oh, also geht ja nicht um Glück, sondern die Frage ist, was treibt dich eigentlich wirklich an im Leben? Und du suchst alle Ziele ab. Also will ich Anerkennung? Will ich Geld? Und du merkst nach einer Ewigkeit, das Licht geht nicht an. Und dann kommt noch ein krasser Punkt, den ich heute mir auch traue, irgendwie auch zu sagen. Zu dem Zeitpunkt hätte ich es mich nicht getraut. Mein Sohn war ja gerade ein Dreivierteljahr alt. Und die erste Antwort, die mir sofort auf der Zunge lag, auch gesellschaftlich, war, ich schnipp's jetzt und sage, ich weiß es, das Licht kann angehen, das ist die Geburt meines Sohnes. Ja, das größte Glück in meinem Leben ist die Geburt meines Sohnes. Und dann ging das Licht nicht an. Und das ist erst beschämend, also für dich mein eigenes Licht nicht an. Und das ist total beschämend, weil du dann denkst so, ey, scheiße, wenn das einer rausfindet, dass die Geburt deines Sohnes irgendwie nicht das größte Glück in deinem Leben ist. Und dann denkst du aber so, okay, warum? Weil im Grunde ist es ja der glücklichste Moment von Leopold und mir. Also von meinem Sohn und mir in Kombination. Aber verdammt nochmal, das heißt ja nicht, dass ich 30 Jahre lang vorher nicht gelebt habe. Oder dass ich nicht auch andere Glücksmomente haben darf, außer die Kombination aus meinem Sohn und mir. Ja, es ist das Größte in meinem Leben. Es ist unfassbar, er und ich. Meine Liebe zu ihm. All das ist für mich das Größte. Aber ich als Individuum, als Mücke, als Zelle darf auch bitte eigene Emotionen und eigenes Glück haben, ohne dass es auf etwas anderes gemünzt wird. Und das Licht ging ihm nicht an. Und es ging halt erst an, als ich einen Punkt gefunden habe, wo ich von innen richtig gebrannt habe vor Licht. Ich war zu dem Zeitpunkt Tauchlehrer in Kroatien, also nicht, wo ich da zu dem Seminar war, sondern wo dieser Moment kam. Und hatte so einen alten.
Ach, der Moment kam nicht bei Tony Robbins.
Doch, der kam da. Aber der Moment, der glücklichste Moment in meinem Leben, dieser Antriebsmotor, der war vorher, okay, logischerweise. Und dieser Moment, an den ich gedacht habe, dann, als das Licht anging bei Tony Robbins, war, ich war Tauchlehrer in Kroatien und in so einer ganz kleinen Bucht, Talaščica, mit einem, ich hatte einen alten Mitsubishi-Bus, einen Mitsubishi 3000, da ging die Scheibe nicht mehr hoch zu kurbeln, nur bis zur Hälfte. Im Radio lief irgendwie kroatische Mittelwelle, fürchterlich. Und draußen hat es gerochen wie in so einem Gewürzladen, nach Zitrus, nach Lavendel, nach unglaublich, also wirklich, als würdest du deine Nase in so einem marokkanischen Gewürzladen stopfen. Durch die warme Luft, diese salzige Meerluft. Und dann bin ich diesen Berg hochgekrapselt da mit diesem Bus. Ich sollte noch Flaschen holen für den nächsten Tauchgang für die Schüler. Hatte so eine alte, abgerissene halbe Jogginghose an mit so einem Delfin drauf. Die hatte ich noch aus Ägypten. Keine Mark in der Tasche. Ich war irgendwie auch immer grenzenlos pleite als Tauchlehrer irgendwie. Wusste nicht, wie das Wort Problem geschrieben wird. Und dann diese Luft, der Blick aufs Meer, als ich den Berg hochgekraxelt bin. Und diese paar Sekunden waren der glücklichste Moment meines Lebens. Also dieses Gefühl aus Natur, aus Duft, aus die Schüler, die da am Wasser auf mich gewartet haben, auf den nächsten Tauchgang. Das Strahlen von den Gesichtern, dass es eben nochmal weitergeht an dem Tag, noch mehr gemacht wird. Das hat mir mehr gebracht als jeder Ferrari auf der Welt, jedes Geld auf der Welt. Aber dieses Gefühl, dieser Moment, diese paar Sekunden. Und das, weißt du, warum das so wichtig war für mich? Weil ich dann festgestellt habe, das kann ich ja jederzeit kriegen.
Und das ist das Abgefuckte.
Total.
Und das ist das Abgefuckte.
Es
und
kostet du musst nichts.
Das ist das Verrückte.
Genau, und das ist das, was alles verändert hat. Weil dann wusste ich, hey, verdammt nochmal, selbst wenn ich alles verliere, pleite bin, ich kann das mir holen, indem ich einfach, es geht um Geruch, es geht um Luft, es geht um Wärme, es geht um Natur, es geht um Freude. Und das hat überhaupt nichts mit Geld zu tun. Ja. Und das war für mich so, hey, crazy, das heißt ja, ich habe also jetzt das Laserschwert gefunden, ich kann durch die Welt laufen und kann machen, was ich will, verletzt werden kann ich nicht. Weißt du, wie so eine Art Zaubermantel, weil ich wusste, ich kann jetzt auch Risiken eingehen, ich kann auch mehr verrückte Sachen machen, weil egal, wenn ich alles verliere, das kann nicht mir das nehmen, was mich im Leben treibt.
Weil du hast am Anfang gesagt, du warst immer schon ein Mensch, der sehr starkes Vertrauen ins Leben hatte. Mhm. Aber ich finde in dem Moment, also das steht so bildlich für das Vertrauen in dich. Mhm.
Ja. Ja.
Weil das habe ich zum Beispiel, als du das gerade erzählt hast, ich hatte einen ähnlichen Moment, so auch in Neuseeland, wo ich auch so, wo ich noch genau weiß, wie es aussah und wie es war. Und das war so, man fängt an, sich zu vertrauen. Mhm. Mhm. Du weißt einfach, du fühlst vor allem so, dass egal was passiert, so du ziehst die Karre aus dem Dreck.
Absolut.
So.
Ja.
Und das ist, und danach ist man doch irgendwie unbesiegbar.
So. Total. Und das genau so war es auch. Das hat sich angefühlt wie Unbesiegbarkeit. Also das zu wissen, dass es das ist.
Ja.
Und ich wollte sofort loslaufen und der Welt irgendwie davon erzählen und sagen, ey Jungs, warte mal, ihr liegt alle falsch. Es ist Quatsch. Ja, ich wollte raus aus der Halle und sagen, ich bin fertig mit dem Seminar, ich kann los, ich will es allen sagen. Und du musst halt auch anerkennen, dass du es nicht schaffst. Also, dass du den Leuten das nicht erklären kannst. Das muss halt jeder für sich rausfinden.
Vor allem muss es jeder für sich fühlen. Ja. Ich habe das auch nach Neuseeland, oder nach meinem ganzen Welttrip da, also ich bin wiedergekommen und dachte so, jetzt, ich habe die Weisheit mit Löffeln gegessen, so, die muss ich jetzt jedem mitgeben.
Ah, vergiss das.
Das ist absolut
bescheuert. Das kannst du nicht auf Papier drucken, das kannst du nur hoffen, dass die Leute das mal hören und dann so, okay, ich will auch mal das rausfinden. Und finde das hoffentlich. Und wenn das dann so ist, dann habe ich so mein Tony Stark Ding, was ich mir in die Brust schrauben kann und weiß, okay, wenn ich mir das reinmache, dann bin ich Superheld.
Ja, ich finde das, und vor allem ist es diese ständige Suchen im Außen, was uns von Anfang an beigebracht wird, dieses Streben nach der richtigen Frau, dem richtigen Haus, dem richtigen Job.
Ja.
Und dabei ist es so die falsche Richtung, in die man irgendwie...
Das kommt alles. Das ist ja, das ist nicht falsch.
Überhaupt
die nicht. Die richtige Frau, also ich hab sie Gott sei Dank, aber das ist ja nicht falsch. Nur es kommt aus der anderen Richtung. Also du wirst nicht glücklich, indem du danach suchst, sondern du wirst erst glücklich und dann findest du.
Ja, da habe ich gestern mit Daniela auch drüber geredet, dass im Leben geht es nicht darum zu suchen. Mm-mm. Es geht darum zu finden.
Mhm. Ja.
Weil du die ganze Zeit suchst, so wo Schluss, wann bist du an dem Punkt angekommen, wo du sagen kannst, so das ist es, das Auto, das ist das Auto, was ich habe. Das ist so zwei Monate später, das ist, ja.
Ja.
Und was ich da immer so freak, es ist so einfach. Mhm. Weißt du, das sind keine schwierigen Formeln. Es sind diese Kalendersprüche auch. So oft sind es diese Sachen, die man dann tausendmal schon gelesen hat, gehört hat. Und man erwartet immer diese super komplexen physischen Formeln, sind die einem das Leben erklären. Das ist so simpel.
Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank ist es so, weil sonst würde es ja unglaublich kompliziert sein.
Ich finde das total verrückt. Jetzt sind wir ja vollkommen abgeschweift.
hatten wir ein Thema?
Nee, aber das ist... aber das, was ich halt auch immer total cool finde, wenn man von anderen Leuten Gedanken wiedergespiegelt bekommt. Weißt du, wir denken ja alle in unserem eigenen Kopf. Mhm. Und wenn man dann hin und wieder ich habe das nicht mit jedem Menschen, aber es gibt immer wieder so Menschen, mit denen ich mich hinsetzen kann, dann kann ich einfach loslassen, so ich erzähle meinen Stuff. Und wenn man dann so auf einer Wellenlinie ist, wenn man dieselben abgespaceden Gedanken hat. So, ich finde das...
Ich auch, total.
Ah, das ist so erdend irgendwie so ein bisschen.
Und deswegen darf das aber auch zugelassen werden, Fabi, dass auch andere dich einfach nicht interessieren. Das ist auch nicht schlimm, weißt du, dass man so dieses Gefühl zu haben, ich habe jetzt irgendwie eine Hut von 30 Leuten und die muss ich irgendwie alle irgendwie total toll finden und mit denen wir auch total toll klarkommen. Und das ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass es irgendwie die wenigen oder die, mit denen die Chemie stimmt, dass du das dann auch hast und wertschätzen kannst. Aber du musst halt noch nicht mit allen funktionieren. Du musst auch nicht bei allen irgendwie und nicht alle interessant finden. Es gibt auch Menschen, die dich langweilen und das darf auch genauso sein. Weil du sie genauso langweilst. Auch das ist cool und darf so sein.
Ich will jetzt noch einmal auf diesen Punkt eingehen, weil ich das Gefühl habe, da gibt es noch so, den ein bisschen weiterzuführen. Wir haben eben darüber geredet, was dich glücklich macht. So. Aber warum stehst du morgens auf? Also wieso, das ist nochmal, ist das noch ein Schritt weiter oder ist es genau das, dass es dieses, weil diese Situation damals aus Kroatien, die gibt's ja nicht mehr. Die ist ja die Erinnerung von früher irgendwie. Ist es dann, dass du jeden Tag aufstehen möchtest, um das Gefühl wieder hervorzurufen? Oder?
Also ich habe das ja jeden Tag. Das ist der Luxus, den
ist es wirklich, dass du sagst,
ja, wirklich. So, also ich habe diesen Luxus mir mein Leben eben so gebaut, dass ich morgens, wenn ich mit dem Hund rausgehe, einfach genau das habe. Es riecht so. Es riecht zwar nicht wie in Kroatien, aber ich habe halt, ich wache halt nicht in der Stadt auf. Ich wache halt hinten am Bodden auf und kann spazieren gehen mit dem Hund. Und ich spüre den Wind, den Regen, die Sonne. Ich kann das mir holen. Oder nicht kann, sondern ich habe das jeden Tag. Und deswegen ist der Teil schon mal da. Aber ein nächster Schritt in meinem Leben ist dann auch wieder genau das. Also ich habe dir ja gestern erzählt, dass der nächste Schritt jetzt viel Reisen sein wird, dass wir viel mit dem Wohnmobil, also mit dem Expeditionsmobil fahren und reisen werden. Das ist etwas, worauf ich jetzt warte. Also das wird jetzt passieren. Demnächst hole ich mir diesen Teil wieder zurück. Also mehr in der Natur zu sein, mehr in der Einfachheit. Weil so ein Hotel verleitet auch schnell mal dazu, das Leben irgendwie als irgendwie so vorgefertigt zu empfinden. Weißt du, so Obstsalat.
Das ist ein guter Vergleich. Immer ja, total. Du kommst hier hin und alles ist für
alles
dich vorbereitet.
Alles ist immer da.
Du musst an nichts denken.
Genau. Und das ist geil, aber das ist halt, das erfüllt dich eben nur eine Weile. Und dann irgendwann denkst du so, boah, krass, ich würde jetzt gerne mein eigenes Brot backen. Weißt du so?
Es ist zu perfekt.
Ja. Und das ist einfach auch geil, ein Brot zu backen. Weißt du, das ist irgendwie auch geil, ein Brot zu schmieren. Es ist irgendwie nicht nur cool, laufend irgendwie alles irgendwie vorgefertigt zu bekommen. Und darauf freue ich mich jetzt auch schon.
Und es sind wieder die kleinen Dinge.
Total.
Es ist kein Raumschiff. Nein. Oder kein Millionen-Dollar-Check. So, es sind ein Brotschmieren. So, willst du mich verarschen?
Nee, es ist genau das.
Aber ich weiß zu 100% genau was du meinst.
Es sind die einfachen Sachen, die du dann auch wieder zu wertschätzen hast, wo du sagst so, Mann, krass, wie geil ist das zu riechen. Alleine schon den Backprozess im Brot, wie geil das duftet. Und dass du aus irgendwie so einer Handvoll Ingredients da irgendwie so ein Ding schaffen kannst, was irgendwie so mega geil schmeckt. Und das ist schon echt was ganz anderes, als sich das permanent irgendwie aus einer Brotschneidemaschine irgendwie zu nehmen. Das ist schon echt ganz was anderes.
Und was ich da so auch raushöre, ist, dass es super wichtig ist, Dinge zu haben, auf die man sich freuen kann.
Ja, total. Absolut. Die darf nur nicht zu so einer Mohrrübe werden. Also die darf nicht zu so einem Sinnbild des Esels, der quasi seine eigene Angel auf dem Rücken trägt und vorne hängt eine Mohrrübe dran, dass du der immer hinterher hetzt. Weil wenn du dir, weißt du, dieses typische so, oh, mit 68, 65, da will ich das. Ja? Weil dann, das ist der große Fehler. Das muss halt, es muss ein Ziel sein. Du musst Ziele haben, du musst Sachen haben, auf die du dich freuen kannst. Aber die musst du verdammt nochmal auch permanent erreichen. Also sonst ist es eine Mohrrübe vor deiner Nase, die nur dafür da ist, damit du funktionierst.
Ich würde es vielleicht anders sagen. Ich würde sagen, auf dem Weg dahin darf man nicht vergessen zu leben.
Ja.
Absolut. Weil das ist ja voll auf das, dass man sich Ziele steckt. Man sagt, da will ich irgendwann sein. Und dann vergisst man voll oft, dass dieser Weg dahin eigentlich Spaß machen soll. Weil das Ziel, was man am Ende dann erreicht, so das ist zwar cool, aber das ist wertlos, wenn du 10 Jahre davor einfach nur Scheiße gemacht hast.
Ja, und das ist übrigens das, wo die Menschen so oft in so eine Depression verfallen, wenn sie dieses Ziel auf einmal haben, weil sie dann denken so, krass, jetzt habe ich es und nu? Und vergessen haben, dass, auch wieder der Kalenderspruch, dass der Weg das Ziel ist, das ist vergessen worden dabei.
Voll, da muss ich immer an Boris Becker denken. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe es irgendwann mal gehört, als er da den höchsten Tennis-Olymp erklommen hat, so ist er danach zusammengebrochen und lag heulend auf dem Boden.
Falco, der sich danach quasi auch das Leben genommen hat, nicht mehr zu wissen, was noch? Wenn ich diesen Erfolg jetzt habe, was kommt denn danach? Kann ich das nochmal toppen? Oder kann ich mir nochmal so ein Ziel setzen, dass ich dann eben wieder motiviert werde, das zu leben? Aber das heißt ja eigentlich nur, dass du die bestimmte Phase in deinem Leben einfach nur irgendwie funktionierst, um diesen einen Punkt zu erreichen.
Ja.
Und das kann nicht richtig sein.
Richtig Deep Talk hier.
Ich dachte, das gehört zum Podcast dazu.
Ja, das geht leider immer, also was heißt leider, das eskaliert halt immer irgendwie in diese, ich finde das total cool. Also das ist, da gibt es auch noch, ich weiß auch gar nicht, hast du irgendwas, worüber du reden möchtest? Ich habe das, glaube ich, noch nie gefragt. Gibt es irgendwo so Sachen, die du schon immer in einem Podcast mal erzählen wolltest?
Ja, genau, in allen meinen Podcasts wollte ich immer das erzählen. das vielleicht so ein bisschen das, was ein bisschen schade dabei ist, dass wir jetzt eben schon 1,5 Tage miteinander hatten und eben schon viele Sachen einfach auch schon gesprochen oder gesagt und gefragt haben. Deswegen ist das, glaube ich, für dich manchmal so interessant, wenn du sagst, so, ey, Mikro an und jetzt sehe ich dich das erste Mal und jetzt geht's los. Mhm. Also wahrscheinlich haben wir halt auch schon viele Sachen gesagt.
Und es gibt, was wir, stimmt, das habe ich gestern noch, das hat jetzt überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir vorher bequatscht haben. Es ist ein Thema, was mich seit Monaten beschäftigt. Und ich habe die Frage, glaube ich, noch nie jemandem gestellt. Aber es geht um die Siezen-Thematik. Dieses, weil ich weiß, das wird nächstes Jahr auf mich zukommen. Also Angestellte, Unternehmen, das kommt alles. Und für mich, ich bin ein Mensch, egal wer vor mir steht, ich sag du. Mhm. Ich finde, das distanziert Menschen so weit voneinander. Aber du bist in einer ganz anderen Situation als ich. Und ich würde einfach gerne mal hören, wie handelst du das? Wie stehst du dazu?
Das ist ja für uns ein Riesenthema, weil wir logischerweise ja also Mitarbeiter und Gäste matchen lassen müssen. Also wie kriegst du das gebacken, dass das funktioniert? Und da haben wir uns erst auch an Ideen und Vorgaben versucht zu hangeln. So nach dem Motto, wir machen jetzt immer so Rules und da drin steht jetzt irgendwie so, jeder Gast wird geduzt. Und das kann nur schief gehen, weil dann verpflichtest du quasi so einen 22-jährigen ausgelernten Mädchen an der Rezeption, die dann den, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, den Hamburger Kaufmann mit einem Einstecktuch vor sich stehen hat und sagt irgendwie so, hallo Peter, schön, dass du bei mir bist. Ja, und dann sagt er so, ey, wer bist du? Und sie denkt sich so, oh Gott, wie guckt er? Fühlt sich mega unwohl und weiß aber, sie muss irgendwie wegen den Rules bei uns irgendwie sich so verhalten. Und deswegen haben wir gesagt, wir schaffen das alles ab, wir wollen das. Also wir wollen genau das, was du gesagt hast. Wir wollen eigentlich die Nähe und wir wollen das Du und wir wollen das Gefühl vermitteln, dass wir hier zu Hause sind und dass wir auch den anderen das Gefühl geben können, hier zu Hause zu sein. Und du würdest den Gast bei dir zu Hause nicht siezen wollen. Und so wollen wir das eigentlich. Nur das packen wir nicht in Gesetze, sondern wir sagen, verhalte dich einfach so, wie es dir gut geht dabei. Und so kann eben eine Marie an der Rezeption entscheiden, diesen Hamburger Kaufmann, den sieht sich dann jetzt einfach. Da fühle ich mich einfach wohler mit. Und wenn der dann irgendwann sagt, nach dem zweiten Tag, ey, du bist doch Marie und mein Name ist Peter, dann ist alles fein für Marie. Und dann ist es okay. Aber du darfst das eben nicht in Gesetze packen. Sonst fühlst du dich einfach auf beiden Seiten unwohl oder kannst du dich unwohl fühlen. Und deswegen haben wir das weggelassen als Gesetz, sondern als Freiheit für die Leute, sodass sie es komplett frei entscheiden dürfen. Das trifft auch manchmal nicht auf den richtigen Gegner, also auf den richtigen Gegenüber. Es kann sein, dass du total falsch liegst. Dann kommt ein Mitarbeiter hin und duzt den und der andere fühlt sich total auf den Schlips getreten, obwohl der andere dachte so, hey, verrückt, ich dachte, du wärst auch so. Das kann auch passieren. Aber diese Fehler oder diese Vorfälle oder diese Begegnungen müssen wir einfach akzeptieren. Und auch mal den einen oder anderen Beschwerdegast haben, der dann sagt so, oh, verstehe ich überhaupt nicht, wieso wird hier so rumgeflaxt, so rumgeduzt und so. Es ist so. Und das akzeptieren wir auch total.
Warum glaubst du denn, dass das so wichtig ist für so viele? Ich habe so oft darüber nachgedacht, warum bestehen so viele Leute darauf, gesiezt zu werden? Ich finde, das ist so dieses, das schafft so
Ebenen. Boah, Hierarchien-Ding, ja, absolut. Ich bin da selber kein Fan von. Also für mich kannst du das abschaffen. Nur müssen wir natürlich, kann jetzt ein bisschen natürlich auch auf die gesellschaftlichen Vorgaben achten, wenn wir hier so ein Hotel betreiben, kannst nicht einfach wie total losgehen und sagen, mir ist das alles egal, weil dann würdest du erstmal also eine Menge Leute auch verprellen. Und das wollen wir auch nicht. Deswegen lassen wir es ja so leicht reinplätschern und versuchen das dann irgendwie in der Zeit aufgehen zu lassen, dass die Leute dann irgendwie locker werden, ihren Mantel ablegen. Aber wenn ich das werten dürfte, würde ich es nicht haben wollen. Also ich finde es falsch in unserer Sprache. Es gibt ja Gott sei Dank irgendwie Sprachen, die das von per se gar nicht zulassen.
Fast alle so.
Ja, die sagen so, ja. Ey, so what? Ja, ja. Wozu brauche ich das? Und diese Hierarchie gar nicht in dem Gespräch irgendwie aufkommen lassen. Und wir haben das irgendwie schon total krass in unserer Sprache schon integriert. Und sagen so, ich will schon mal klar und deutlich Stufen einbauen und Grenzen einbauen. Verrückt eigentlich.
Total. Okay, das war der einzige Ausflug, den ich jetzt noch richtig machen wollte, der nichts mit dem anderen Rest zu tun hatte. Und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zu diesem Deep Talk zurück. Und so ein bisschen abschließen. Wir haben jetzt schon echt lange geredet.
Wie lange ist eigentlich ein Standard-Podcast?
Boah, ich glaube, ich habe irgendwann mal so bei 40 Minuten angefangen, so, und die werden in letzter Zeit irgendwie immer länger.
Okay, ich finde einen Abschluss.
Aber es ist so, ich versuche auch die Leute halt irgendwie mit dem Podcast so ein bisschen erziehen, klingt so bescheuert, aber super viele Leute, die das hier hören, haben vorher nie Podcast gehört. Und denen dann irgendwie so ein Ding vor die Füße zu werfen, wo steht, eine Stunde, zwei Menschen unterhalten sich, auf gar keinen Fall höre ich mir das jetzt an, und so nach und nach so werden die mal offener dafür, und ja. das ist total schön. Und dann würde ich einfach so zum Schluss von dir einfach so ein bisschen Träumerei haben. Nochmal so, was willst du hier noch so machen? Also du hast es eben schon kurz angeteasert, wir haben auch schon viel drüber geredet, das Auto, was du gerade bauen lässt, so viel reisen, da draußen noch was sehen. So was, du hast ja noch ein paar Jahre so.
Danke.
So, auf jeden Fall. Und danke. Das ist,
Also was ich hier noch machen will,
womit willst du die füllen?
Was ich hier noch machen will oder in dem, was ich jetzt so für mich oder in der Partnerschaft mit meinem Freund und Partner, den ich da auch in London mit dabei hatte, Sven, also all das ist ja hier nur möglich, weil wir zu zweit sind. Und das, was wir quasi jetzt auch wirklich wollen, der nächste Schritt, was wir hier noch erreichen wollen, ist im Grunde das Übergeben, das noch mehr Vertrauen, dass im Grunde schon lange nicht mehr wir sind, sondern ein ganz großer Teil eben die Leute, die um uns herum sind, die das können. Dass man da eben jetzt das Vertrauen auch manifestiert und sagt, jetzt dürft ihr, jetzt könnt ihr das auch weiterleben, weil ihr lebt es eh schon. Und sich selber dann so ein bisschen zurücknehmen und sich nicht so als wichtigster, zentraler Punkt des Universums irgendwie zu sehen, zu sagen, so jetzt kümmere ich mich ein bisschen mehr um mich, in der total egoistischen Sichtweise, aber in der Übersetzung eben auch so, krass, jetzt seid ihr dran, jetzt könnt ihr viel mehr auch der Mittelpunkt sein und das seid ihr sowieso schon. Also mehr übergeben, mehr lassen, mehr machen lassen.
Und mehr auf dich fokussieren.
Genau.
Das ist so schön. Dann hast du jetzt noch einmal das Mikrofon, irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, irgendwas, was, keine Ahnung, vielleicht kannst du jetzt noch irgendwie einen Spruch mitgeben, den vielleicht irgendjemand anders mitnimmt oder du hast jetzt noch einmal die Möglichkeit, irgendwas rauszulassen.
Nee, ich habe, glaube ich, wirklich alles schon gesagt. Also jetzt so in dem, was du im Podcast jetzt mit mir gemacht hast. Es gibt auch nicht die Lebensweisheit.
Nö, oder, das überhaupt
nicht. Nee, also für mich jetzt auch nicht. Weißt du, das ist so, ich habe jetzt viel von dem erzählt, was mich selber so treibt und wie das funktioniert. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn du auch so dein eigener Schlüssel, ne, diese Ehrlichkeit dabei, was mich total begeistert, auch an dir als Person, ist halt, dass wir akzeptieren können, dass es so einfach ist. Es ist einfach mega easy stuff. Nicht für jeden irgendwie alles gleich erreichbar, damit will ich nicht sagen, so aus meiner Position heraus irgendwie so, jeder kann das erreichen, aber jeder kann unfassbar viel erreichen, indem er einfach irgendwie sich macht, sein Ding findet.
Das war doch ein cooler Abschluss.
Mhm. Finde ich auch.
Olli, Ghetto Faust.
Oh, das war eine Ghetto Faust.
Vielen, vielen Dank. Ja, hat sehr Spaß gemacht.
Ja, mir auch, total. Danke dir. Mein erster Podcast.
So, und da sind wir am Ende einer weiteren Podcast-Folge angekommen. Du hast jetzt gerade echt wieder ein Stündchen hier zugehört. Und ja, ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass du jetzt gerade nicht das Gefühl hast, dass du eine Stunde verschwendet hast, sondern dass du eine Stunde investiert hast. Und ich bin total gespannt, was hängen geblieben ist, was dich berührt hat, was dich bewegt hat, worüber du jetzt vielleicht noch ein bisschen nachdenken musst. Würde mich total interessieren, falls du Bock hast, das mit mir zu teilen. Tu es einfach. Und sonst würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Mittwoch hier wieder. Es sind so tolle Folgen und so tolle Menschen, die noch darauf warten, hier veröffentlicht zu werden. Ja, das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch bei einer freshen Folge Fabio Talks wieder. Und bis dahin würde ich sagen, genieß das Leben. Genieß es einfach. Auch wenn es manchmal kacke ist. Am Ende des Tages ist es gar nicht so doof, wie wir manchmal denken. Vergiss das Lächeln nicht, pass auf dich auf. Das war's für heute. Peace out, dein Fabio.